Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Dr. Klaus Beyer, Dr. Professor Klaus Beyer. Guten Tag, Herr Beyer.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Beyer, Sie sind Direktor am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité und es gibt dort ein Projekt, nenne ich das mal, das es seit 2005 gibt. Dieses Projekt heißt Kein Täter werden. Wird auch mit Plakaten beworben. Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist. Es geht um pädophile Menschen, vor allem Männer, pädophile Männer. Können Sie uns dieses Projekt ganz kurz mal erklären?
Ja, also man muss dazu wissen, dass es Menschen gibt, die und zwar ab ihrer Jugend eine Besonderheit im sexuellen Erleben aufweisen. Das nennen wir Pädophilie, wenn nämlich eine Ansprechbarkeit für den kindlichen Körper besteht. Das heißt, die haben seit der Jugend in ihren Fantasien, wenn sie erregt sind, kindliche Körper als erregungssteigernde Fantasiebilder in sich. Und ich bin etwa seit 25 Jahren jetzt in diesem Fachgebiet tätig und weiß seitdem, dass es Betroffene gibt, die unter diesem Umstand leiden. Mhm. Das heißt, die suchen Hilfe, weil sie feststellen, diese Bilder, diese erregungssteigernden Inhalte, die bleiben, die gehen nicht weg. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich klar macht, dass wie bei allen anderen Menschen auch, im Jugendalter, das entsteht, was wir sexuelle Präferenz nennen. Das heißt,
eine Ausrichtung.
Die Ausrichtung eines Menschen, auf welches Geschlecht bin ich orientiert und eben auch, wie ist das körperliche Entwicklungsschema des begehrten Partners. Mhm. Und dass sich das dann nach Abschluss der Pubertät nicht mehr ändert. Das ist natürlich für einen Menschen, einen Erwachsenen, der jetzt auf das erwachsene Körperschema des Gegengeschlechts orientiert ist, kein weiteres Problem. Mhm. Der würde auch nicht zu uns kommen. Ich habe also noch nie erlebt, dass jemand, zum Beispiel ein Mann, zu uns kam, der sexuell auf Frauen orientiert war und uns ansprach, dass wir ihm helfen mögen, das zu ändern. Mhm. Es ist aber anders, wenn die sexuelle Präferenzausrichtung Besonderheiten aufweist, unter denen die Betroffenen sich unsicher fühlen. Wie kann ich das verstehen? Warum ist das so bei mir? Das beginnt schon beim Fetischismus zum Beispiel, nicht? Wenn Jugendliche feststellen, Moment mal, bestimmte Stoffe oder bestimmte Schuhe oder beim Masochismus bestimmte Handlungen, die mich eigentlich demütigen, unter denen ich leide, sind in meinen Vorstellungen präsent. Und die Hoffnung, dass sich das auflösen wird, erweist sich als trügerisch. Das kommt zusammen, sodass dann so ab dem dritten Lebensjahrzehnt diese Unruhe größer wird. Und nun ist natürlich zu berücksichtigen, dass diejenigen, die feststellen, Kinder kommen in meinen Fantasien vor, Straftaten begehen würden, wenn sie diese Fantasien umsetzen würden. Und da wir wissen, dass die Betroffenen eben ab ihrer Jugend, wenn sie eine pädophile Neigung aufweisen, diese Fantasieinhalte in sich tragen, ist die Idee entstanden, dass man das offensiv angeht, dafür wirbt, den Betroffenen Hilfe anzubieten, damit sie lernen, dass aus diesen Fantasien eben keine Taten werden. Mhm. Und unser Zugang ist so, dass wir keinem Menschen vorwerfen, wie er sexuell orientiert ist. Würde ich nie machen, kann ich auch nur von abraten, nämlich weil keiner sich aussucht, wie er sexuell ausgerichtet ist. Das hat keiner von uns in der Hand. Das ereignet sich, und zwar in der Jugendphase. Mhm. Und deshalb muss man dem mit tiefem Respekt begegnen, mit diesen Ereignissen. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum, was Menschen ausmacht hinsichtlich ihrer sexuellen Präferenzen. Ich sage immer, der Garten Gottes ist sehr, sehr groß und das bildet sich da überaus deutlich ab, wie groß er ist, wie breit dieses Spektrum ist. Und das, glaube ich, dafür stehen wir am Institut für Sexualwissenschaft der Charité, dass wir diese moralische Bewertung nicht vornehmen.
Das heißt, man muss sich von dem trennen, was der Volksmund unter normal abheftet.
Dazu würde ich sehr raten, weil alle Daten, die wir generieren, also die Untersuchungen, die wir jetzt an Bevölkerungsstichproben vornehmen, zeigen doch, wie unterschiedlich Menschen sind in ihren sexuellen Vorlieben. Mhm.
Sie haben Humanmedizin studiert, aber Sie haben auch Philosophie studiert. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, das würde Ihnen sehr helfen, den Menschen ganzheitlich zu sehen und vor allem sich selber nicht als Maßstab zu sehen, sondern jeden so zu nehmen, wie er erstmal ist. Als Sie die Idee dazu hatten, mit mehreren 2005 diesen Fachbereich auszubauen, kein Täter werden. Wie kamen Sie auf die Idee, das zu tun? Das war ja nicht eine Idee, die von Ihnen ganz alleine war. Gibt es ein kleines Team? Wie kam es dazu?
Naja, es ist schon gekoppelt an meine Forschungserkenntnisse auch aus den ersten Jahren meiner Befassung in diesem Fachgebiet. Habe ich Nachuntersuchungen vorgenommen von ehemals begutachteten Sexualstraftätern. Und zwar sehr lange, nachdem diese Begutachtung stattfand. Die hatte natürlich nicht ich durchgeführt, die Begutachtung seinerzeit, aber die Nachuntersuchung. Und zwar habe ich sehr viele Sexualstraftäter nachuntersucht und darunter auch eine Gruppe, die straffällig geworden waren mit dem Missbrauch von Kindern. Und die ließ sich unterteilen in zwei Hauptgruppen. Und die eine dieser Hauptgruppe wies eine Präferenzstörung aus, nämlich eine Pädophilie. Mhm. Die haben also diese Taten damals begangen, weil sie eine pädophile Neigung hatten.
Sie sprechen immer von Störung. Man muss es als Störung bezeichnen. Es ist keine Krankheit.
Also es ist eine lebensüberdauernde Problematik dadurch, dass eben die Betroffenen diese Fantasien nie ausleben können. Sie leiden auch, die meisten leiden darunter. Und es ist nach den Klassifikationssystemen für Erkrankungen, davon gibt es ja zwei große, eins der Weltgesundheitsorganisation und eins der amerikanischen Psychiatrievereinigung, als Krankheit geführt. Ich halte das auch für absolut richtig. Und zwar würde ich dazu raten, zunächst mal grundsätzlich sich anzuschauen, was passiert auf der Fantasieebene bei den Betroffenen, welche Reizmuster sind da bedeutsam? Und in einem zweiten Schritt kann man prüfen, leidet derjenige unter diesem Reizmuster oder ist er in seinen sozialen Beziehungen, in seiner Entfaltungsmöglichkeit eingeschränkt, woraus auch wiederum Leidensdruck entstehen kann? Oder, und das ist ein eigenständiges Kriterium, würde das Ausleben dieses Musters zu Schaden beim anderen Menschen führen? Das ist die Fremdschädigung. Dann ist aus meiner Sicht ein krankheitswertiges Kriterium vorliegend. Mhm. Und deshalb halte ich es für richtig, hier von Störung zu sprechen. Das ändert nichts daran, dass man keinem Menschen vorwerfen kann, wie seine sexuelle Präferenz ist.
Mhm. Aber wenn man das als Krankheit deklariert, dann bedeutet das ja auch etwas im Nachhinein für denjenigen, dass er ein Recht auf eine Behandlung hat.
Ja, also man muss sich dazu einfach vor Augen führen, dass in der weiteren Entwicklung ab der Jugend das Anliegen von Menschen ist, auf andere Menschen zu treffen, mit denen man in Beziehungen ein Grundbedürfnis nach Annahme, nach Akzeptanz, nach Schutz, Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit erfüllt bekommt. Das will man anderen geben, das will man auch von anderen erhalten. Und um Vertrauen aufzubauen, muss man ja sich auch anvertrauen und sich mitteilen können. Sonst wird das nicht entstehen. Mhm. Und wenn Sie jetzt in sich Fantasiewelten tragen, von denen Sie glauben, dass sie abgelehnt würden, weil Sie sie haben.
Da kann man bei Pädophilie relativ sicher sein.
So kann man sehr sicher sein. Mhm. Und das würde dann dazu führen, dass diejenigen, und das ist auch unsere klinische Erfahrung, eben Schwierigkeiten haben, soziale Beziehungen zu etablieren. Angst haben vor anderen Menschen, die sehen mir vielleicht an, was ich für Fantasien habe. Die so wie ich gucke, ist man vielleicht schon auf dieser Spur, dass man annimmt, mit dem ist was nicht in Ordnung. Also
hat das damit zu tun, dass ich glaube, die Zahl 53% der betroffenen Männer deswegen auch alleine leben?
Es ist natürlich so, wenn Sie eine Ausrichtung auf den kindlichen Körper haben und nicht auf das erwachsene Körperschema, dass Sie dann auch einen Wunsch haben, Beziehungen aufzunehmen zu Kindern. Die würden dann immer sagen, das müssen ja nicht sexuelle Beziehungen sein, aber sich wohlfühlen in der Kontaktgestaltung, in der Nähe zu Kindern, sich hineindenken, besonders hineindenken in die Lebenswelten. Und die Erwachsenenwelten wiederum für sie nicht so ein Interesse haben.
Viele pädophile Männer arbeiten ja auch in Bereichen mit Kindern, sind also Bezugspersonen. Es gibt aber auch welche, die klassische Paarbeziehungen haben. Verstellen die sich denn dann?
Ja, also man muss dazu wissen, dass es die pädophile Neigung als ausschließlichen Typus gibt. Das heißt, derjenige hat dann ausschließlich das kindliche Körperschema als Erregungssteigernd in seiner Präferenzstruktur programmiert.
Das heißt, es ist die einzige Art von Sexualität, die er erleben möchte.
Die einzige Art von erregungssteigernden Inhalten, die er kennt.
Ja.
Oder es gibt diejenigen, die sowohl das kindliche als auch das erwachsene Körperschema als erregungssteigernd kennen. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass Beziehungen eingegangen werden mit Erwachsenen. Aber auch die große Gefahr, dass, wenn in diesen Beziehungen Schwierigkeiten auftreten, das andere Erregungsmuster größere Bedeutung erhält, insbesondere dann, wenn im Umfeld eben Kinder aus der Familie oder aus der Nachbarschaft oder aus den sonstigen sozialen Bezügen des Betroffenen im Kontakt mit denen.
Oder wenn die Frau ein Kind bekommt, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ganz genau.
Es gibt ja auch eine Gruppe von Pädophilen, wo offensichtlich ist, dass die gar keine Pädophilen sind, sondern sie trauen sich nicht an das andere Geschlecht heran und weichen aus. Können Sie das erkennen, ob jemand gar kein Pädophiler ist, das nur von sich annimmt? Kann man das irgendwo dann messen?
Naja, ich muss vielleicht nochmal erwähnen, dass wir zwei Gruppen unterscheiden. Die einen, die übergriffsgefährdet sind oder Übergriffe begehen aufgrund der pädophilen Neigung. Und eine andere, sehr große Gruppe, hat keine Präferenzstörung, sondern ist auf das erwachsene Körperschema ausgerichtet, begeht aber trotzdem Übergriffe, und zwar auf Kinder. Mhm. Das heißt, hier ist nicht die sexuelle Präferenz die maßgebliche Motivation, sondern andere Hintergrundprobleme, die wir feststellen können.
Sind das keine klassischen Pädophilen?
Nein, es sind keine Pädophilen. Die haben keine pädophile Neigung.
Das heißt, eine klassische Sexualstörung, das ist der Sexualverbrecher dann, oder?
Nein, also jeder, der einen anderen Menschen in seiner Individualität oder Integrität durch einen Übergriff schädigt, das ist eine Sexualstraftat. Mhm. Und die muss man moralisch verurteilen, das ist ja gar keine Frage. Man muss aber dann auch die Gründe erkennen, warum hat derjenige diesen Übergriff begangen, um dann zumindest zu vermeiden, dass er weitere Übergriffe begeht. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen denen, die eine Präferenzstörung haben, wie eine Pädophilie, und die keine haben, sondern ein anderer Grund dann dazu führt, dass ein Übergriff auf ein Kind begangen wird, das muss man mindestens unterscheiden. Und das wird schon im Hellfeld, also bei justizbekannten Straftätern, nicht getan. Die Begutachtungsquote ist ziemlich gering, die liegt bei 10-15%. Das heißt, bei den allermeisten wird gar nicht ermittelt, warum ist dieser Übergriff eigentlich erfolgt. Mhm. Hat er eine Präferenzstörung oder hat er keine?
Aber ist das nicht wirklich verwunderlich, wenn jemand für Jahre hinter Gitter kommt wegen einem Übergriff, dass man dann nicht mal guckt, wie der eigentlich drauf ist?
Dafür würde ich sehr werben, dass die Gesellschaft diese Möglichkeit nutzt, in der Tat. Hier sprechen wir ja über das sogenannte Hellfeld, das heißt justizbekannte Täter. Da wäre es in hohem Maße wünschenswert, dass man das ermittelt, um dann entsprechend in der weiteren Planung Schritte ergreifen zu können, die verhindern, dass weitere Übergriffe begangen werden.
Und also eine Therapie?
Ja, oder sei es auch durch eine Sicherung der Täter, wenn eben eine Therapie nicht möglich sein sollte. Das gibt es ja auch. Mhm. Das sind Dinge, die man feststellen kann auf dem Begutachtungswege. Aber es führt ein bisschen weg davon, dass wir dieses Präventionsprojekt fürs Dunkelfeld gedacht haben. Das heißt, für die nicht justizbekannten Männer, es sind ja überwiegend Männer, von denen wir eben wissen, dass es sie gibt, und zwar in unserer Mitte.
Herr Bayer, warum sind es Männer? Ich glaube ja, es gibt ja die Zahl zwischen 1-2% aller Männer sind pädophil. Warum ist das so?
Wenn ich die Frage beantworten könnte, wäre ich sehr froh und glücklich. Mhm. Es wird sehr viel Forschung erforderlich sein, um in Erfahrung zu bringen, wie eigentlich sich diese Ausrichtung genau entwickelt. Das wissen wir ja für andere sexuelle Orientierungen auch nicht. Das ist Gegenstand der Forschung. Wir wissen nur, wenn sich diese Programmierung etabliert hat, dann bleibt sie fürs weitere Leben so bestehen. Und deshalb können wir dann natürlich ganz anders präventiv wirksam werden, indem wir die Betroffenen ansprechen, indem wir dafür werben, dass sie sich verantwortlich mit dieser Neigung auseinandersetzen. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Man müsste also in größerem Umfang vermitteln, wir wissen, es gibt diese Neigung, etwa 1% der Männer weisen sie auf. Diejenigen, die sie aufweisen, sollten auf jeden Fall wissen, dass es Möglichkeiten gibt, das Verhalten so zu kontrollieren, dass es nicht zu Opfern kommt. Mhm. Und wir fordern alle auf, die diese Neigung haben, dass sie diese Angebote annehmen. Dazu muss man natürlich flächendeckend auch die Angebote vorhalten, damit sie in Anspruch genommen werden können. Aber das macht hochgradig Sinn. Diese Kombination aus dem Wissen, es gibt die Neigung, sie ist ab dem jungen Erwachsenenalter da, nicht mehr veränderbar, führt logischerweise zu der Möglichkeit einer primären Prävention. Das heißt, sie setzen an bei den Verursachern, bei den möglichen Verursachern sexueller Übergriffe und sorgen dafür, dass es gar nicht erst zu einem Übergriff kommt. Mhm. Das ist primäre Prävention.
Ihnen wird ja immer wieder auch vorgeworfen, Täterschutz zu betreiben, weil die, die sich bei Ihnen melden, tun das anonym. Das ist so weltweit einmalig. In Amerika würde da sofort, wenn jemand zugeben würde, dass ein Übergriff bereits stattgefunden hat, auch wenn da das Gericht noch nicht tätig geworden ist, sondern einfach die Dunkelziffer, da gibt es ja Zahlen, ich glaube 60.000 ist die Zahl der Dunkelziffer, die letzte 2010 Zahlen, knapp 14.500 Opfer hat die Polizei registriert, aber bei Ihnen, Sie greifen ja nicht zum Telefon, um die Staatsanwaltschaft anzurufen, sondern Sie möchten eigentlich die Menschen erstmal so annehmen, wie sie sind und erstmal sich mit der Person beschäftigen. Trotzdem wird Ihnen auch ja gern vorgeworfen, Täterschutz zu betreiben, obwohl Sie eigentlich zukünftige Straftaten verhindern, also auch zukünftige Opfer verhindern. Wie erklären Sie denn zum Beispiel Opfern, mit denen Sie ja sicherlich auch in Kontakt gekommen sind, was Sie tun? Haben die dafür Verständnis?
Also Opfer, mit denen ich sprechen konnte, ganz abgesehen davon, dass wir in unserer klinischen Arbeit ja auch mit Opfern zu tun haben. Also die Sexualmedizin ist ja ein recht großes Fachgebiet der Medizin, wo wir uns auch mit sexuellen Traumatisierungen befassen, die also zum Beispiel Erwachsene, die in ihrer Kindheit missbraucht worden sind und dann zu einem späteren Zeitpunkt Funktionsstörungen beispielsweise ausgebildet haben oder Beziehungsstörungen ausgebildet haben. Aber ich kann klar sagen, dass Opfer, die sich mit dem Projekt befasst haben, das begrüßen, das für sinnvoll erachten. Das ist zumindest meine Erfahrung von vielen Diskussionen, die ich führen konnte. Und letztlich muss man ja auch sagen, machen wir nichts anderes als den Rechtsrahmen, den wir, wie ich finde, in Deutschland, Gott sei Dank, haben. Ich halte unser Rechtssystem für eines der besten auf dieser Welt. Mhm. Nämlich, dass jemand, der in der Not ist und einen professionellen Helfer bittet, ihm zu unterstützen, dass der erstmal im Rahmen der Schweigepflicht diese Hilfe in Anspruch nehmen kann. Das gilt grundsätzlich in Deutschland und das gilt auch für unsere Tätigkeit. Wir haben sozusagen hier keine Ausnahmeregelung geschaffen, sondern nutzen die gesetzlichen Bestimmungen, die ohnehin gelten. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, gelten diese Gesetze nicht, sondern umgekehrt, ein Therapeut, der mit diesem Anliegen konfrontiert würde, müsste den Betreffenden dann melden, wenn er erfährt, dass der bereits einen Übergriff begangen hat, was ja bedeutet, dass er gar keine Chance hat, dem zu helfen, keine weiteren Übergriffe zu begehen.
Mhm. Von daher ist es ja auch klar, dass sich so jemand nicht melden würde.
Das ist genau richtig. Das heißt, die amerikanischen Kollegen bedauern zutiefst, dass sie nicht mit der gleichen, auf dem gleichen Wege dieses Projekt übernehmen können und suchen jetzt nach Wegen, das gilt für Kanada und für die Vereinigten Staaten, eine Möglichkeit zu schaffen, auch primäre Prävention mehr in den Blick zu nehmen, mehr Angebote zu schaffen. Zum Beispiel, das ist meine Empfehlung gewesen für die Kollegen, dass man sich konzentriert auf die Nutzer von Missbrauchsabbildungen. Mhm. Das ist ja der richtige Begriff für das, was man da sehen kann. Verharmlosend wird das als Kinderpornografie bezeichnet. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist keine Pornografie, sondern was man da sieht, ist genau das, was wir verhindern wollen. Mhm. Nämlich der Missbrauch von Kindern. Das können Sie dort, das ist dort dokumentiert und bleibt im Netz und ist da für immer oder jedenfalls in einem Umfang eingebunden. Diejenigen, die das nutzen, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit eine pädophile Neigung. Mhm. Das heißt, über diesen Weg kann man auch die Zielgruppe erreichen. Die Zielgruppe ist ja für uns ein Betroffener oder sind Betroffene, die diese Präferenzbesonderheit aufweisen. Mhm. Weil wir wissen, die ändert sich nicht. Mhm.
Herr Professor Bayer, Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben Kanada genannt, Sie haben sich Vereinigten Staaten genannt. Sie ins Studio zu bekommen ist relativ schwierig, Ihr Terminkalender ist voll, Sie reisen viel umher und werden wahrscheinlich von den Kollegen in den Vereinigten Staaten auch beneidet, dass Sie diese Möglichkeiten haben, ganz anders zu forschen. Aber weil Sie gerade von Kinderpornografie, also vom Internet gesprochen haben, darüber werden wir noch intensiver sprechen. Sie gehen ja sehr progressiv an das gesamte Thema ran, also auch an die Täter ran, indem Sie im Internet versuchen, Spots zu schalten, dass wenn jemand die klassischen Begriffe eingibt, dass er dann eben auf keintäterwerden.de kommt. Die Suchmaschinen unterstützen Sie dabei aber nicht. Warum ist das so?
Naja, zumindest Google hat einen Anfang gemacht und unterstützt das schon. Das war sehr aufwendig und hat Jahre gedauert, bis wir hier, weil wir nicht über finanzielle Mittel verfügen, um hier werben zu können. Ich sage nochmal, ich halte das für eine gesellschaftliche Aufgabe und meine, dass möglichst alle Kräfte sich beteiligen sollten bei Maßnahmen, die dazu führen, dass gar nicht erst Opfer entstehen. Das ist ja überhaupt das Allersinnvollste, in ihren Möglichkeiten die Rahmenbedingungen zu schaffen, die hier ja nur eins verlangen würden, dass man die Informationen weitergibt, dass man vermittelt, es gibt für diejenigen, die verantwortlich sich mit dieser Problematik, für die sie nichts können, auseinandersetzen wollen. Und dafür können sie was. Sie können schon entweder aktiv die Verantwortung übernehmen oder das laufen lassen.
Das ist auch das, was Sie verlangen, ne?
Genau, das verlange ich. Und das halte ich auch für essentiell, das halte ich wirklich für auch erwartbar, dass man die Schwächeren schützt. Das Kind kann nichts dafür, dass die Erwachsenen eine pädophile Neigung ausgebildet haben, aber die können was dafür, wie sie dieses Problem in ihrem Leben so handhaben, dass es eben nicht zur Opferschaft kommt. Und das geht. Wenn man das möchte, geht das. Es ist ein Weg, den wir geebnet haben, der natürlich schwierig ist, der für die Betroffenen auch Krisen mit sich bringt, der zum Teil ja auch den Einsatz von Medikamenten mit bedeutet. Aber wir verfügen schon über ein sehr gutes Programm an Möglichkeiten, um diese Verhaltenskontrolle zu gewährleisten.
Sie haben gerade gesagt, wenn man das bei sich erkannt hat und erkannt hat, dass es auch keinen Sinn macht, das weiter zu unterdrücken, weil man eine tickende Zeitbombe ist und damit die auch... Man bekommt ja generelle Probleme überhaupt mit dem ganzen, mit seinem gesamten Leben, weil man ja ständig mit dieser Angst leben muss. Dann, wenn man dieses Problem erkannt hat, wird einem geholfen. Trotzdem gibt es ja nicht in allen Bundesländern eben die Möglichkeit, bei keintäterwerden.de vorbeizuschauen und sagen, wir müssen reden. Vielleicht mal Zahlen. Seit 2005 kann man sich in Berlin an der Charité melden. Wie viele Täter haben sich denn bei Ihnen gemeldet? Freiwillig und haben gesagt, ich brauche Hilfe.
Also ich muss ja nochmal sagen, es sind potenzielle Verursacher von Übergriffen auf Kinder. Mhm. Und die Hälfte von ihnen haben ja noch keinen Übergriff begangen. Mhm. Die andere Hälfte schon. Mhm. Und gemeldet haben sich in der Zeit über 1700. Und zwar aus dem gesamten Bundesgebiet, was relativ schnell zu der Überlegung führte, dass man es natürlich dann besser in anderen Bundesländern auch vorhält, damit die Betroffenen in Wohnortnähe ein solches Angebot in Anspruch nehmen können. Denn es hat sich schnell gezeigt, dass wenn wir die Empfehlung aussprachen, an dem Behandlungsprogramm teilzunehmen, es dann hieß, naja, ich kann aber eben nicht aus Baden-Württemberg oder aus Bayern anreisen.
Einmal die Woche hier sein.
Genau.
Weil das da würde man mir Fragen stellen.
Das ist das eine. Und zum anderen würde es eben in meinem Arbeitsalltag, das ließe sich nicht integrieren. Aber wenn es hier etwas gäbe, würde ich das in Anspruch nehmen. Mhm. Und wir haben also mittlerweile 6 weitere Anlaufstellen in Deutschland und hoffen in den nächsten Jahren auch in weiteren Bundesländern hier diese Lücken zu schließen, sodass man dann ein richtiges Versorgungssystem geschaffen hätte und zumindest sagen kann, wer diese Verantwortung annimmt, sich der Problematik in richtiger Weise stellt, indem er selber die Kontrolle anstrebt. Das kann man ja keinem delegieren, das muss man ja selber wollen. Mhm. Muss ja selber sagen, das ist meine Aufgabe, nicht die von anderen. Dass der dann auch diese Hilfe in Anspruch nehmen kann und solange eben nicht aus der Gesellschaft ausgestoßen wird.
Und wir reagieren. Das ist ja auch, sage ich mal, auch sehr mutig von jemandem mit diesem wirklichen Tabuthema an Dritte heranzutreten, auch wenn es Ärzte sind. Haben Sie diese Menschen auch so erlebt, dass sie sich nicht nur geöffnet haben, sondern dass da ein Stein vom Herzen fiel, dass es ein langer Prozess war? Weil man tritt ja nicht einfach an jemanden heran und sagt, ja, ich bin pädophil.
Ja, aber das ist ja praktisch ein Grundthema zwischen Menschen, dass in dem Moment, wo man mit seinen Nöten beim anderen trotzdem Akzeptanz findet, also nicht verstoßen wird, nicht ausgesondert wird, weil eine solche Fantasiewelt besteht, sondern Respekt erfährt, dann entsteht ein ganz anderes Grundgefühl. Die Sorge der Betroffenen ist ja immer sofort stigmatisiert und ausgegrenzt zu werden. Und wir machen das auch, das können Sie bei sich selber beobachten, quasi reflexhaft. Also wenn Sie zu mir kämen und ich wäre Ihr Nachbar und Sie würden mich fragen, ob wir eine Flasche Wein trinken und ich würde Ihnen sagen, nein, mache ich nicht, ich bin Alkoholiker,
ja,
dann würde ich in Ihrem Ansehen nicht unbedingt sinken. Aber wenn Sie mit Ihrer Tochter kämen und sagen, ich muss ins Studio, ich bin Ihr Nachbar, pass doch mal auf meine Tochter auf, und ich würde sagen, mache ich nicht, ich bin pädophil, dann würden Sie sofort eine Verbindung herstellen zur Tat und mich als Täter ausgrenzen, indem Sie alles, was je im Umfeld mit Kindern passiert, auf mich attribuieren. Mhm. Das wäre gar nicht anders möglich.
Ja. Ich würde die Nachbarn vielleicht sogar warnen.
Also Sie würden die vielleicht sogar warnen, ja, genau. Und dabei habe ich mich völlig korrekt verhalten. Ich habe eine sozial unkontrollierte Situation mit einem Kind nicht hergestellt, mit Ansage, mit dem Grund. Denn Sie würden ja sonst vermuten, warum ist mein Nachbar eigentlich so unfreundlich? Ich bin hier, weiß jetzt nicht, wie ich das handeln soll. Der hat Zeit, aber ist noch nicht mehr in der Lage, 2 Stunden auf mein Kind aufzupassen. Nicht? Also, übrigens ist das aus dem Leben gegriffen, nicht, dass die Betroffenen dann andere Gründe anführen als die wahren,
ja,
um eben nicht in diese die noch nie einen Übergriff begangen haben. Mhm. Wir reden ja hier über potenzielle.
Man muss auch dazu sagen, weil der Vorwurf immer wieder kommt, wenn jemand im Moment ja strafrechtlich behandelt wird, das heißt, wenn er auffällig geworden ist und da läuft ein Verfahren oder wenn eine Bewährungsstrafe diesbezüglich immer noch läuft, diese Menschen behandeln Sie nicht. Die können nicht zu Ihnen kommen.
Die sind jedenfalls in dem Präventionsprojekt Dunkelfeld, wäre das ein Ausschlusskriterium. Das hat auch einen ganz klaren Grund. Wir wollen ja diejenigen erreichen, die eigenmotiviert, veränderungsmotiviert, eigenverantwortlich sich mit ihrer Problematik befassen und sagen, das ist meine Aufgabe und ich möchte Unterstützung dafür, um die zu lösen. Mhm. Während wenn Sie im Hellfeld sind, das heißt, es wird ermittelt gegen Sie, es steht ein Strafverfahren an, dann können wir die Motivation nicht mehr richtig einschätzen. Dann, ja, könnte es ja sein,
dass Sie taktisch vorgehen.
Genau, dass derjenige sagt, es könnte mir vielleicht helfen, wenn ich jetzt möglichst schnell nachweise, dass ich einen Therapieplatz habe. Insofern ist das bei uns ein Ausschlusskriterium.
Angenommen, ich möchte einen Therapieplatz bei Ihnen haben, kriege ich den gleich oder muss ich da warten?
Den kriegen Sie relativ zügig, wenn man die Indikation stellen würde und Sie eigenmotiviert sind, kein Verfahren läuft und Sie eine gewisse Flexibilität auch mitbringen, was die Zeiten betrifft, dann ging das relativ schnell. Wir haben ein Konzept, wo wir mit offenen Gruppen arbeiten, also relativ zügig neue Interessierte auch mit in die Gruppen aufnehmen können oder im Einzelsetting, also in einem Rahmen einer Einzelbehandlung auch das
Programm. Da sind wir bei der Praxis. Wenn ich mir die Rippen geprellt habe oder Rippen gebrochen ist, ist es relativ einfach nachweisbar für einen Humanmediziner, der rönt mich und dann sagt er, ja, kann man auch erkennen. Wenn jemand pädophile Neigungen hat oder es gar nicht so sicher weiß, ob er wirklich 100% pädophil ist, wie stellen Sie das denn fest? Also wie sieht es aus, wenn sich jemand bei Ihnen meldet? Gibt es den Pädophilen oder sind die alle unterschiedlich? Und wie untersuchen Sie, sagen, ja, das muss ich leider bestätigen, so ist das. Wie geht das?
Die sind alle unterschiedlich, aber sie sind in einem ziemlich gleich, nämlich indem sie alle auf der Fantasieebene entweder nur oder eben zum Teil den kindlichen Körper als Erregung steigernd einprogrammiert haben. Das können die Ihnen sagen und das sagen die Ihnen dann, wenn die Ihnen vertrauen. Und wenn Sie das Gefühl haben, derjenige wird mich nicht ablehnen, wenn ich ihm eine solche Mitteilung mache. Mhm. Und wenn jemand kooperationsbereit ist und offen Auskunft gibt über seine Begleitfantasien bei der Selbstbefriedigung, dann ist über die Präferenzstruktur relativ schnell Aufschluss zu erhalten. Das machen wir in Gesprächen. Mhm. Und deshalb nochmal sehr nachvollziehbar, im Hellfeld bei Straftätern, die vor Gericht stehen, können Sie nicht damit rechnen, dass die Ihnen erzählen, was in Ihren Fantasien so vor sich geht, weil Sie ja Sorge haben müssten, das landet bei Gericht und wird vielleicht das Strafmaß sogar erhöhen. Das könnte die Annahme sein. Mhm. Während im Dunkelfeld diejenigen, die unter Druck stehen, die Hilfe wollen, vollkommen offen berichten, und zwar in allen Details ihrer Fantasiewelten. Und diese Details sind auch bei der Pädophilie ausgesprochen vielgestaltig.
Gibt es dennoch eine Art von Muster? Und wie messen Sie das? Werden die Hirnströme gemessen? Nicht, dass jemand Ihnen irgendetwas erzählt, dass Sie das wirklich auch sehen können, dass in gewissen Bereichen dort ein Erregungszustand ist. Ja, typisch, da gibt es ein Muster, das ist ein praktischer Beweis.
Also beweisend ist für uns natürlich die Auskunft aus der Sexualanamnese und den Fragen, die wir stellen, unter anderem zu den Fantasieinhalten. Aber es gibt auch technische Verfahren, die man zum Beispiel in Amerika einsetzt, weil ja dort überwiegend Tätigkeit oder mit Straftätern aus dem Hellfeld gearbeitet wird, in Haftanstalten. Mhm. Da sind Messverfahren, die zum Beispiel Volumenschwankungen am Penis messen bei Präsentation von Bildern. Und was wir in Deutschland machen, und zwar auch im Rahmen unseres Projekts im Verbund mit anderen Zentren, ist in der Bildgebung die Möglichkeiten zu verbessern, das als diagnostisches Verfahren zu etablieren. Mhm. Das heißt, man würde über das Zeigen von bestimmten Bildern ermitteln können, welche Hirnzentren aktiviert werden. Und dann werden bei Männern, die eine pädophile Neigung haben, beim Zeigen von kindlichen Körperschemen diese Zentren aktiviert, und bei Männern, die auf Frauen orientiert sind, bei denen wird das aktiviert, wenn sie denen ein erwachsenes Körperschema zeigen. Mhm.
Schauen Sie sich mit den Patienten auch quasi Kinderpornografie, auch wenn Sie das nicht so bezeichnen würden, an, um da genau zu sehen, was mit dem passiert, weil der ja dann quasi das nicht mehr kontrollieren kann?
Mhm. Also was wir aus Begutachtungen wissen, ist, dass die Missbrauchsabbildungen, die genutzt werden, einen hohen diagnostischen Wert haben, weil man sammelt natürlich eher das, was einen wirklich interessiert. Insofern ist das für die Diagnostik nicht ganz unwichtig, weil ich sagte ja, zum Teil eben wiederum Besonderheiten vorliegen, also Einzelheiten eine Rolle spielen, sei es die Haarfarbe, sei es die Bekleidung oder sei es sonstige Besonderheiten, Stoffe, die die Kinder tragen. Das gibt alles Hinweise auf diese Fantasiewelt. Und natürlich ist ein Therapieziel, dass die Betroffenen mit dem Nutzen dieser Missbrauchsabbildung aufhören. Mhm. Nicht? Das streben wir an.
Weil sie sonst etwas bedienen?
Ja, natürlich. Das ist vollkommen klar. Das ist aus unserer Sicht ist das auch eine Verhaltensstörung, weil ich ja durch mein Verhalten dazu beitrage, dass Kinder missbraucht werden für die Herstellung dieser Materialien. Und wir wissen ja, dass ständig neue Bilder und Filme eingestellt werden, also immer wieder weitere Opfer produziert werden.
Da kommt ja dann gerne die Ausrede, die Sie x-mal gehört haben, diese Bilder sind ja eh schon gemacht, da kann ich sie mir auch angucken. Mhm. Sie raten, das ist ja für Sie kein Argument. Auf der anderen Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, nutzen auch die potenziellen Täter das Internet, um sich quasi zu drillen. Das ist eine Art Vorbereitung auf eine Straftat?
Naja, es ist jetzt ja nicht so ein aktiver Prozess, sondern Sie müssen ja so vorstellen, dass die Betreffenden eben ab der Jugend in ihrer Fantasie feststellen, Moment mal, der kindliche Körper und dann auch noch sehr zielgenau, einschließlich der Zahnlücke, das ist etwas, was mich extrem reizt. Und durch die enorm einfache Zugänglichkeit im Internet ist ja naheliegend, dass sie sich dann auf die Suche nach Bildern begeben, die diesem Muster entsprechen. Und dann kommt als echt erschwerend hinzu, dass die Bilder in einer Weise aufbereitet sind, dass sie entweder die Gesichter der Kinder nicht sehen oder, wenn sie sie sehen, diese nicht unbedingt erkennbar machen, sondern nur subtil erkennbar machen, dass sie unter Zwang das tun. Das ist zum Teil erschütternd, weil sie erkennen oder sehen müssen, dass Kinder zum Teil routiniert sexuelle Handlungen vornehmen, wo sie genau wissen, das machen die nicht zum ersten Mal. Die sind sozusagen in einer Routine, machen, haben schon 10, 20 Mal dieselbe Handlung vorgenommen, sind dabei gefilmt worden. Und da kommt ja das gesamte Drama zum Ausdruck, weil Kinder sind eben abhängig von dem Schutz, der Geborgenheit, der Sicherheit, die ihnen Erwachsene geben und haben keine andere Chance. Deshalb ist es ja so fatal und so entwürdigend, dass man diese Bilder herstellt.
Sie können über alles reden. Sie können sagen, ich bin medikamentenabhängig, da wird man Sie dann relativ mitleidig anschauen, oder ich bin Alkoholiker. Aber wenn Sie sagen, dass Sie pädophil sind, dann haben Sie sich vorhin schon angedeutet, dann werden sich viele Leute abwenden. Wie ist das? Eine private Frage. Wenn Sie auf einer Party, wo Sie vielleicht auch mal sind, sagen, was Sie beruflich machen und was Sie sich heute wieder angesehen haben. Ist das dann der... Ist dann Schluss mit Diskussion?
Nein, es ist in der Regel eine Zunahme des Interesses aus einem ersten Distanzierungswunsch. Das sind dann vorsichtige Fragen, die kommen, um das ein bisschen mehr einzugrenzen und genauer zu verstehen, wie dieser berufliche Alltag aussieht. Aber dann merkt man sehr schnell, dass auch eigene emotionale Aspekte mitgeteilt werden. Zum Teil sehr harsche, offene Reaktion. Darstellungen, ja, die aber, sagen wir mal, noch dialogfähig bleiben. Nicht, dass man in der Lage ist, das auch aufzugreifen. Es ist ja, wäre ja auch gar nicht zu erwarten, dass einen das nicht emotional betroffen machen sollte. Geht ja gar nicht anders, weil es ja eben Schutzimpulse logischerweise, wenn es sich um Kinder handelt, mobilisieren muss. Und das Ganze führt eigentlich fast immer zu einer, sagen wir mal, sehr konstruktiven Diskussion der Möglichkeiten, die stellen sich dann, machen dann selber sich Gedanken, wie man die Prävention verbessern könnte, weil ihnen einleuchtet, dass ja wohl das Sinnvollste ist, dass es gar nicht erst zu diesen Taten kommt.
Sie zeichnen hier ein sehr positives Bild, aber ich glaube, auch vom Institut hat es schon Demonstrationen gegeben, ne?
Ja, also es ist klar, dass Menschen, die diese emotionale Befasstheit, wie wir alle aufweisen, das auch in einer Weise wenden können, wo dann Aggressionen aufkommen, die sehr vehement vorgetragen werden können. Das ist aber ein Phänomen, das war in der Anfangsphase des Projektes spürbar und das hat deutlich abgenommen.
Wie wird dieses Projekt Kein Täter werden, wie wird das denn finanziert? Bekommen Sie da großzügige staatliche Mittel? Weil ein späteres Opfer den Staat ja richtig Geld kostet.
Ja, also der Beginn wurde ja durch die Volkswagen-Stiftung überhaupt möglich gemacht.
Also privat?
Ja, das ist also eine private Stiftung. Das ist ein Forschungsprojekt gewesen. Wir mussten ja erstmal nachweisen, was viele nicht geglaubt haben, dass da überhaupt jemand kommt. Die meisten waren ja der Annahme, dass...
Da
meldet sich eh keiner.
Waren Sie überrascht, wie viele sich gemeldet
haben? Ich nicht, aber sehr viele andere waren überrascht. Also ich wusste ja, es gibt die Betroffenen mit dem Leidensdruck und ich war absolut überzeugt von der Leistung der Medienagentur, die einen wirklich genialen TV-Spot gemacht haben und ein tolles Plakat entwickelt, wo die Botschaften, wo ich sehr lange brauche, um zu erklären, was ich meine, in wenigen Sätzen zu fassen, in der Lage war, habe ich viel gelernt und ich bin absolut überzeugt, dass der Erfolg des Projekts auch zusammenhängt mit der Vermittlung und der Art und Weise, wie die Medien das aufgegriffen haben. Und da kann man schon erkennen, dass die meisten Journalisten, die sich Zeit genommen haben und die sich eingedacht haben, verstanden hatten, das ist eine sinnvolle Sache, auch wenn man da um die Ecke denken muss. Und dass das im Grunde aktiver Opferschutz ist. Das haben die entsprechend auch auf diese Weise vermittelt. Und das hat sicherlich die Akzeptanz des ganzen Projekts stark erhöht.
Herr Professor Bayer, sind denn die Täter für Sie auch Opfer? Oder kann man das nicht so sagen?
Nein, also in dem Moment, wo ein Erwachsener sich entscheiden kann, wie führe ich mein Leben? Muss er umgehen lernen mit Einschränkungen, die sich zum Beispiel ergeben können aus einer Besonderheit seiner Präferenzausrichtung? Das würde ich erwarten. Das kann man auch verlangen. Das ist im Zusammenleben zwischen Menschen eigentlich die Grundlage. Und wenn aufgrund dieser Besonderheiten, nämlich dem Abschirmungswünschen, wenn eine solche Neigung vorliegt, Schwierigkeiten bestehen, diese Fertigkeiten zu erlangen, dann sollten wir alles tun, um den Betroffenen zu helfen. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, jemand, der aufgrund einer pädophilen Neigung einen Übergriff begeht, ihn wegen dieser Neigung von Schuld freizusprechen. Mhm. Das sollte man auch nicht tun. Das ist eine große Verwechslung, wenn man aus dem Umstand, dass es eben diese Besonderheit gibt, schlussfolgert, dass man hier in irgendeiner Weise die Betroffenen schützen möchte oder dass die Problematik herunterspielen will.
Ich finde sehr hart, was Sie den Patienten, wenn sie feststellen müssen, dass die pädophil sind, ja immer sagen müssen, nämlich, dass das letztendlich nicht heilbar ist. Sie müssen lernen, damit zu leben, dürfen das aber nicht ausleben. Wie geht man damit um, dass man quasi unheilbar mit diesem ständigen Damoklesschwert über sich leben muss?
Na gut, also die Präferenzausrichtung ist nicht veränderbar, aber sie ist ja behandelbar. Mhm. Sie haben ja eine echte Aussicht, nämlich auf Verhaltenskontrolle und damit die Möglichkeit, sich im sozialen Rahmen zu entwickeln, im Beruf Sicherheit zu erlangen und Erfolge und Akzeptanz dort zu erfahren. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin das ja als Mediziner absolut gewohnt. Wir haben ja ständig zu tun mit chronischen Erkrankungen, wo wir keine Heilung in Aussicht stellen können. Mhm. Das ist ja fast das Übliche. Also wenn Sie jetzt...
Aber es sind keine Triebe.
Ja, aber es ist doch etwas, wo Sie jetzt, denken Sie mal an einen jugendlichen Diabetiker. Das ist ja insofern vergleichbar, weil es auch im Jugendalter entsteht. Und Sie können den Diabetes nicht heilen. Sie können dann nur dafür sorgen, dass Folgeschäden unterbleiben. Mhm. Da würde ich dann auch darauf hinwirken. Und ich muss aber den Betroffenen sagen, das ist hier bei Ihnen eingetreten. Die und die Maßnahmen müssen Sie ergreifen, um zu verhindern, dass Folgeschäden bei Ihnen auftreten. Der Unterschied zur Pädophilie ist ja der, dass wenn derjenige nicht adäquat sein Problem managt, Kinder gefährdet werden. Andere die Folgen dieses Missmanagements erdulden müssen. Mhm. Insofern bin ich ja der Meinung, muss man nur noch mehr Aufwendungen machen, um das zu verhindern. Mhm. Das ist eigentlich ein Auftrag, dass man hier noch stärker in die Prävention hinein investiert.
Welche Folgen hat denn Ihr Projekt bisher gehabt? Glauben Sie, dass Sie zukünftige Straftäter verhindern konnten? Gibt es eine Rückfallquote? Melden sich die Leute später und sagen, es geht mir besser, ich kontrolliere das? Oder ist das auch eher so eine Art Roulette, was Sie spielen?
Also Sie haben natürlich ein Problem. Unser Forschungsdesign sah ja vor, dass wir eine Therapiegruppe oder diejenigen, die das Therapieprogramm durchlaufen haben, verglichen haben mit denen, die eine Wartegruppe bildeten, weil wir nicht alle gleichzeitig behandeln konnten. Und hier haben wir ganz klar festgestellt, dass wir die Risikofaktoren, die in vielen Studien geprüft wurden und die anerkannt sind, dass wir die beeinflussen können. Also solche Risikofaktoren sind zum Beispiel Wahrnehmungsverzerrung, dass ich also in das Kind etwas hineinverlagere, was in Wirklichkeit nicht das Kind denkt, sondern was ich denke, was ich mir wünsche, wie das Kind denken sollte.
Ich möchte Sie da mal zitieren. Sie haben geschrieben, Kinder sind keine Verhandlungspartner auf Augenhöhe.
Das meint, dass Kinder eben niemals ein Einverständnis in irgendwelche Handlung, selbst wenn also auf, und wir wissen leider, dass das der Fall ist, dass Kinder, die sehr früh missbraucht wurden in Familienkonstellationen, wo sie keine Liebe erhalten haben, wo es wenig positive elterliche Reaktionen gab, viele negative elterliche Reaktionen, dann sexualisieren, sehr schnell sexuelle Interaktionen mit Erwachsenen eingehen, weil sie sich dadurch Anerkennung erhoffen von Erwachsenen. Die sind sozusagen in ihrer gesamten Entwicklung schon so verstört, dass man glauben könnte, die machen das aktiv. Mhm. Das ist im Grunde genommen nur ein Reflex auf eine Deprivation, auf eine emotionale Vernachlässigung, die man da sieht. Und es ist selbstverständlich so, dass man das immer verhindern müsste. Also dass Kinder sind nicht, und das sieht ja auch das Gesetz so, sie können ja mit 10 keine Verträge schließen. Mhm. Sie haben sozusagen das Einverständnis, weil sie eben die Folgen nicht überschauen können. Das meint dieser Zusammenhang. Und insofern gibt es da keine Einwilligung, keine Einwilligungsfähigkeit.
Das ist aber natürlich auch ein gerner Standardsatz, die Kinder wollten das, die haben sich ganz wohl gefühlt dabei.
Ja, das ist, wie gesagt, schon Ausdruck einer solchen Wahrnehmungsverzerrung, weil man sich wünscht, dass sie das wollten, weil man das sich zurecht berückt.
Ja. Genau. Sie versuchen, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser Therapie auch Hemmschwellen wirklich hochzufahren. Das heißt, dass die Patienten auch sich wirklich auch künstliche Barrieren einbauen, um nicht Situationen entstehen zu lassen, wo sie dann in Versuchung geraten. Wie sieht denn das aus? Wie macht man das denn? Geht das über Gesprächstherapie oder müssen die Menschen dann immer Medikamente nehmen, wenn sie auf einen Kindergeburtstag gehen?
Nein, es ist so, dass das Therapieprogramm ist in Module unterteilt. Die sind alle durchdacht und haben verschiedene Themen, zum Beispiel eben auch Gefahrensituationen zu analysieren, in denen die Betroffenen ja im Alltag tatsächlich sind. Man muss sich klar machen, dass die Betroffenen in unserer Mitte leben. Mhm. Die haben alle Berufe, die sind in Ehrenämtern, die sind in pädagogischen Bereichen oder kommen aus allen Berufsgruppen. Jedenfalls haben sie Kontakte mit Kindern und können deshalb auch genau Auskunft geben darüber, wo solche Risikosituationen entstehen. Und dann haben sie natürlich sehr gut die Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wie jetzt die Abläufe sind, wie die Empfindungen sind, was für Vorstellungen die Betroffenen entwickeln, was die hineinverlagern in das Kind, was vermeintlich dieses Verhalten zu bedeuten hat, was sie beobachtet haben. Und können so eine immer bessere Kurskorrektur der eigenen Selbstwahrnehmung erreichen und damit auch für die Betroffenen viel zielgenauer das richtige Verhalten.
Wie muss man sich das vorstellen als Laie, dieser Lerneffekt? Wie wird der durch Gespräche erreicht? Oder also wenn ich mit dem Rauchen aufgehört habe und ich möchte nicht wieder anfangen zu rauchen, würde ich jetzt mal ganz praktisch sagen, gut, ich gehe nicht dahin, wo geraucht wird, und meine Freunde, die rauchen, würde ich sagen, wenn ich weg bin, damit ich nicht verführt werde, wieder mir eine anzustecken. Aber ich kann ja kein Leben führen, wo keine Kinder sind. Also Kinder sind in Deutschland, ja, sind da. Wie wichtig sind da Medikamente, wo ich sage, das kann man nur mit Psychopharmaka beheben?
Das würde ich so auf keinen Fall sagen. Sie haben aber in einigen Fällen doch eine sinnvolle zusätzliche Kraft, indem sie, also Medikamente meine ich jetzt, indem sie eben die Intensität sexueller Impulse dämpfen. Mhm. Infolgedessen ist natürlich die Gegensteuerungskraft auch geringer, die sie aufbringen müssen in Versuchungssituationen. Und das ist es ja im Wesentlichen, dass das Alltagsleben so gestaltet wird, dass im Umgang mit Kindern, wo sie zu Recht sagen, dass der ja unvermeidbar ist, sie eben erreichen, dass keine sozial unkontrollierten Situationen entstehen, sie die Verantwortung haben, zu einem frühen Zeitpunkt diese Kontakte so auszusteuern, dass eine Gefahr für das Kind nie entsteht. Und dann ist es für uns, muss ich ehrlich sagen, segensreich, wenn die Betroffenen sagen, ich habe das Gefühl, das schwimmt mir alles weg. Dieser Wunsch ist so intensiv, das auszubauen, als abzubauen, die Nähe zu dem Kind. Dann ist das ein Moment, wo man Medikamente zusätzlich nutzen kann, und das ist extrem hilfreich. Mhm. Und das setzen wir deshalb auch ein. Mhm.
Medikamente haben immer auch Nebenwirkungen. Wie ist denn ein Mensch, der ja sich über seine Sexualität und sein Geschlecht auch definiert, wie muss man sich denn an solchen Menschen vorstellen? Was sagen Ihnen die Patienten, wenn sie irgendwelche Dinge klinken müssen, die sie komplett runterfahren? Ist man dann völlig anders? Man ist dann anders so komisch, dass die Kollegen sagen, was ist mit dir denn los?
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber die Betroffenen, die werden schon von sich verwundert feststellen, dass das eine Art des In-der-Welt-Seins ist, was sie bisher nicht kannten, weil diese Impulse tatsächlich so stark herunterreguliert werden können, dass eine enorme Distanz eintritt, die sich wundern, warum sie früher mit solcher Unabwendbarkeit sich ständig befassen mussten mit der Frage, wie kann ich mir die nächsten Bilder verschaffen? Mhm. Wie komme ich jetzt an neue Tauschpartner für meine Bilder heran? Die ganze innere Beschäftigung mit dem Themenfeld schmilzt zusammen, wird viel geringer und ermöglicht dann natürlich, in breiterem Umfang sich mit anderen Dingen zu befassen.
Mhm. Aber wenn ich Medikamente nehme, die meine Sexualität sehr stark herunterfahren und nicht nur die Sexualität, dass ich auf Kinder stehe, sondern die Sexualität generell, ich weiß nicht, ob es Medikamente gibt, die speziell...
Nein, die gibt es nicht.
Dann, ich bin aber in einer Beziehung, dann schlafe ich halt überhaupt nicht mehr mit meiner Frau. Dann läuft die halt irgendwann weg und sagt, du bist so komisch geworden.
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil wir ja, wenn eine Partnerschaft besteht, die Partner einbeziehen. Das ist ja hochgradig sinnvoll. Das wären Dinge, die man dann entsprechend bereden müsste, weil ein solcher, übrigens natürlich nur bei denen, die in einer Beziehung sind, weil sie ein nicht ausschließliches Muster einer Pädophilie haben. Nicht? Die ausschließlich den kindlichen Körper als erregend wahrnehmen, die wären sind äußerst selten nur in Beziehung.
Das heißt, in dem Moment, wo jemand zu Ihnen kommt, in einer Paarbeziehung wird, wird das Problem ja auch öffentlich. Erleben Sie zum ersten Mal, dass das zuzugeben, dass man darunter leidet, dass das über Sie gegangen ist, dass die Frau quasi erst die Zweite ist, die das erfährt?
Das erleben wir in der klinischen Arbeit überhaupt bei den Präferenzstörungen, beim Fetischismus, beim Masochismus, beim Sadismus. Das sind ja meist Dinge, die man zunächst mal abschirmt und nicht eröffnet. Die dann aber dazu führen, dass die Partner sich wundern, die merken, da gibt es so einen Abstrom von, ich sag mal, sexuellen Wünschen, sexueller Energie, dass die nicht bei der Sache sind, dass es andere Dinge gibt, die sie offenbar beschäftigt, aber die Partner nicht erkennen, um was handelt es sich. Mhm. Und da ist es immer...
Die das auf sich persönlich beziehen.
So zum Beispiel.
Da ist eine andere Frau, zum Beispiel. Ist es gar nicht so. Kommt es vor, dass das Ehepartner... die nicht die Täter sind, sondern die mit dem Täter zusammen sind, sich bei Ihnen melden, sagen, mein Mann traut sich nicht, aber der müsste das mal tun.
Das gibt es auch und das ist auch zu begrüßen. Es ist ja ohnehin so, dass wir versuchen, aus dem Umfeld Vertrauenspersonen zu gewinnen, die auch wissen von der Problematik, weil ein Grundproblem der Betroffenen ist eine hohe Einsamkeit. Mhm. Die sind sehr auf sich bezogen, und zwar über viele Jahre. Das durchschnittliche Erstvorstellungsalter sind ja 40, ist ja 40. Das heißt, die haben mindestens 20 Jahre Befassung mit dieser Problematik schon hinter sich. Mhm. Ich möchte die gerne erreichen, wenn die 20 sind.
Also wird es dann einfacher, diesen Menschen zu helfen?
Na, sie würden Fertigkeiten an die Hand bekommen, sehr früh, um mit kritischen Situationen umzugehen, um das anders einzubauen in ihr Selbstbild und mit Sicherheit nicht in dem Umfang dann konfliktbeladen diese 20 Jahre geführt haben. Mhm.
Was ich sehr interessant finde, ist, als Sie gesprochen haben, wann sich Pädophilie ausbildet, dass das quasi in der Pubertät stattfindet, dass sich dann eben diese Präferenz einfindet und mit der muss man dann leben, umgehen. Da kann man nichts dafür, dass es sie, ob man eben mit, als Linkshänder auf die Welt kommt, das ist einfach so. Aber es gibt ja schon eine Tendenz, vielleicht können Sie mir sagen, warum das so ist, dass die Pubertät immer früher stattfindet. Das hier, glaube ich, die Zahl, 1860 waren man 16,6 Jahre alt, inzwischen fängt die Pubertät mit 12 Jahren an. Hat das einen Einfluss auf das gesamte Geschehen, wenn das immer weiter zurückgeht? Und warum ist das so?
Also es gibt die Verjüngung und das ist von der Forschung auch noch nicht genau erfasst. Wir kennen ja noch nicht mal den entscheidenden Startpunkt, wann die Pubertät, welches eigentlich die biologischen Mechanismen sind, die dann dazu führen, dass dieses Startsignal gegeben wird.
Wie wird das denn gegeben?
Das ist dann, kommt ja dann zum Anstieg der Hormone, der Geschlechtshormone und unter dem natürlich auch zu einer Veränderung der verschiedenen Gehirnareale, unter anderem derjenigen, die sexuelle Impulse verschalten. Und hier glaube ich schon, dass wir uns befassen müssen, jetzt weit über dieses Präventionsprojekt hinaus gedacht, mit dem unglaublichen Einfluss, den die Medien, das Internet und die darin verfügbaren Bildmaterialien auf die sich entwickelnden Gehirne haben. Mhm. Denn wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass über 90% der 13-, 14-Jährigen Internetzugang haben und besser Bescheid wissen im Umgang damit als ihre Eltern. Mhm. Und damit Bilder, ich meine jetzt pornografische Bilder, gesehen haben, von denen die Eltern noch nicht mal wissen, dass es sie gibt.
Ja. Da habe ich auch einen Satz von Ihnen, den ich zitieren möchte. Sie haben geschrieben, das wäre ein gigantischer, unethischer Menschenversuch. Wie wollen Sie den denn eindämmen? Das Internet ist international und sobald Sie dort eingreifen, kommt sofort der Ruf nach Zensur, der ja auch berechtigt ist, weil man könnte ja eben auch sagen, man möchte gewisse Inhalte, man gibt vor, gewisse Inhalte blocken zu wollen, weil man eigentlich die Pressefreiheit stören möchte.
Ja, also ich bin ja absolut, wir sind ein freies Land und jeder sollte, und zwar wenn er seine Entwicklung abgeschlossen hat, entscheiden können, was mache ich, wie. Da bin ich auch der Meinung, darf es keinerlei Zensur geben, es sei denn, es handelt sich um strafbewährte, also zum Beispiel fremdgefährdende Inhalte. So. Mhm. Aber die kindliche Entwicklung, und wir reden hier von 12-, 13-Jährigen, Sie haben es ja selber gesagt, dass die Pubertät sehr früh einsetzt. Das heißt, hier beginnt diese Signalsuche, was interessiert mich? Und das wird immer im Internet enden. Und da haben wir ganz offensichtlich keine Möglichkeit zu verhindern, dass das, was erst ab einem Alter von 18 an betrachtet werden kann, für die Jugendlichen nicht zugänglich ist. Das ist nicht umsetzbar, muss man ganz klar sagen. Und ist mit Risiken verbunden für die Entwicklung der heranwachsenden Gehirne. Mhm. So. Und jetzt müsste man zumindest ein Gegengewicht, eine Art Korrektur, ein anderes Konzept von Sexualität vermitteln, gesellschaftlich, als das, was im Internet überwiegend vermittelt wird.
Mhm. Sex ist ja, sage ich mal, wird ja als Hochleistungssport vermittelt. Ich nenne mal die gesamte Viagra-Industrie, ist ja auch ein gigantischer Markt. Deswegen ist es ja auch im Netz verfügbar. Da werden ja Milliarden mit umgesetzt. Wenn Sie sich anschauen, wie die gesamte Gesellschaft auf allen Bereichen sexuell aufgeladen ist, es gibt ja kaum ein Produkt, wo man nicht sagt, lass uns das sexy verkaufen. Also Arm ist sexy, Wurst ist sexy, Autoreifen, alles ist sexy. Immer sind da halb angezogene Frauen oder halb angezogene Männer dabei, die immer jünger werden, wahrscheinlich auch erst 13 sind und auf 21 geschminkt werden. Würden Sie das in einen Zusammenhang bringen, dass Menschen quasi in eine Störung auch hineingetrieben werden, weil sie denen gar nicht ausweichen können?
Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Wir müssen uns bloß Gedanken darüber machen, was es heißt, wenn 12-, 13-, 14-Jährige über die einschlägigen Pornoseiten, wo sie dann mit einem Button bist du 18 anklicken, sexuelle Interaktion zwischen Mann und Frau sehen können, die nun eindeutig bestimmte Geschlechtsrollen Vorgaben machen, die von der Realität nun wirklich ziemlich abweichen. Und inwieweit das Selbstbild der Betroffenen mit beeinflusst. Also denken Sie nur an die Ausstattung von Pornodarstellungen, nicht? Großer Penis, großer Busen, was ist das im Selbstabgleich? Was heißt das für die Dauer auch, die dort gezeigt wird von Interaktion? Komme ich da einigermaßen mit? Wir wissen viel zu wenig darüber, was passiert in der Entwicklung von Jugendlichen, wenn sie das betrachten. Wir wissen nur, dass sie es betrachten. Und wir wissen, dass sich in dieser Zeit ihre Gehirne entwickeln.
Mhm. Sie haben ja durchgesetzt, dass an der Charité, ich glaube ab 2014, alle Medizinstudenten sich mit einem sexualmedizinischen Modul befassen müssen. Das hat mich sehr gewundert. Ich dachte, dass man als Mediziner sich damit auf jeden Fall befassen muss.
Das ist nicht so. Ich habe das auch gedacht. Ich habe während meines Medizinstudiums keinen einzigen dieser Inhalte, die wir heute besprochen haben, im Studium kennengelernt. Mhm. Und ich bin deshalb sehr froh, dass wir an der Charité jetzt in einem Modellstudiengang für alle Studierenden in einem solchen Modul diese Inhalte aufbereiten können, weil ich überzeugt bin, dass das für die späteren Ärztinnen und Ärzte eine echte Hilfe sein wird, denn sie werden mit all diesen Fragen in einem nicht geringen Umfang in ihrer ärztlichen Tätigkeit konfrontiert werden.
Mhm. Wenn man sich so intensiv wie Sie mit Sexualität und damit mit dem Menschen an sich, gehört ja nun mal dazu, beschäftigt, dann geht man auch sehr weit in die Geschichte zurück. Sex mit Kindern hat es immer gegeben.
Das ist anzunehmen. Wir müssen davon ausgehen, dass Interaktion zwischen Erwachsenen, sexuelle Interaktion zwischen Erwachsenen und Kindern es immer gegeben hat. Ich würde auch davon ausgehen, dass es immer schon eine pädophile Neigung gegeben hat. Es ist sozusagen im Spektrum menschlichen Daseins oder im Spektrum der Erscheinungsform menschlicher Sexualität inkludiert. Das ist deshalb auch Teil des Humanums. Deshalb bin ich ja der Meinung, dass man es nicht aussondern darf, dass man nicht so tun kann, als ob das eine nicht zum Menschen gehörende Gruppe sein soll, sondern umgekehrt.
Es gab bei den Griechen, gab es die, sie haben Knabenliebe, ich glaube bei den Römern gab es eben die minderjährigen Sklaven, ist glaube ich bei Ludwig dem 14. oder 15., ich bin mir ganz sicher, glaube ich, dieses Kinderbordell hat er sich einrichten lassen. Wenn Sie darauf stoßen und das so offen auch aussprechen, dass es eben weit über das, was der Otto-Normalbürger unter normal versteht, dass es da eine Sexualität gab und immer geben wird, die aber tabuisiert wird. Wie wird das denn von der Bevölkerung angenommen, wenn Sie dann so offen darüber reden?
Also in den mir zugänglichen, zum Beispiel in Vorträgen oder im Rahmen der Universitätsausbildung, wird das mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen, das stelle ich immer wieder fest. Man glaubt das kaum, dass sich das in so einem breiten Spektrum abspielt. Aber sag mal, das zugrunde liegende Prinzip menschlichen Miteinanders, was wir im Umgang damit abbilden müssten, nämlich dass man eigentlich nur in einem Dialog mit einem anderen, indem man den so respektiert, wie er erstmal ist, ihn so annimmt, wie er ist, letztlich in diesem Miteinander dessen Entwicklung auch fördern möchte. Nur so können sie ja Wachstum erzeugen. Mhm. Was auch, sagen wir mal, eine echte humane Basis hat. Übrigens ist das ein Gedankengang, den wir Wilhelm von Humboldt verdanken, der die Berliner Universität ja begründet hat.
Es gibt ja auch, wenn man an einen Stammtisch mal kommt, oft die Diskussion, dass Menschen, die pädophil sind, selber missbraucht wurden. Würden Sie das unterschreiben und sagen, das ist totaler Unfug?
Das lässt sich nicht halten. Wir haben jetzt keine erhöhten Zahlen eigener Opferschaft bei den, also in der Kindheit, dass die Männer, die eine pädophile Neigung aufweisen, im Erwachsenenalter als Kinder überzufällig häufig selber sexuell missbraucht wurden. Das lässt sich nicht halten. Das ist eher dann bei einer Gruppe von Tätern, die in einem familiären Rahmen, dass der durch Grenzverletzungen gekennzeichnet ist, selber aufgewachsen sind. Also wo sie auch zwischen den Eltern Konflikte hatten oder überhaupt die ganze Konflikthaftigkeit im Familienzusammenhang hoch war, sie andere Formen der Traumatisierung auch kennen, zum Beispiel eben körperliche Gewalt erfahren, dass da dann sexueller Missbrauch noch eine weitere negative Entwicklungsbedingung sein kann. Das haben die sozusagen gelernt.
Ja.
Und da ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie das in ihren eigenen familiären Bezügen, wenn sie erwachsen sind, dann auch so fortsetzen.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Therapie. Diese Sendung wird ja im Internet ausgestrahlt, weil das Internet heute, glaube ich, die Nummer 1 Quelle ist, um auch zu diesen Inhalten zu kommen. Sie sprechen ja auch oder Sie versuchen eben auch, Täter im Internet mit Spots anzusprechen, wenn Sie die entsprechenden Worte eingeben und dass Sie dann eben auch kein Täter werden stoßen. Wie sieht denn, ich frage es nochmal, wie sieht denn der Täter aus? Können Sie sagen, bei aller Unterschiedlichkeit gibt es eine Gemeinsamkeit? Ist er besser gebildet, weil er ist über 40, haben Sie mir gesagt, bis er sich meldet? Ist er meistens alleine? Lebt er in Ballungszentren? Und wie sieht die Therapie konkret aus? Kann man sagen, die geht immer 2 Jahre, du musst dann einmal die Woche kommen? Oder wie ist das?
Also nochmal ganz klar, die Betroffenen kommen aus allen sozialen Schichten, gehen allen denkbaren Berufen nach und sind nur durch ein Kriterium vergleichbar, und das ist die Pädophilie. Das heißt, die Ausrichtung auf den kindlichen Körper, das ist das, was sie eint, wobei auch da nochmal Unterschiede erkennbar werden, wenn man das differenzierter aufschlüsselt, wie die Fantasiewelten aussehen und die Behandlung greift den Wunsch der Betroffenen auf, dass sie sagen, ich weiß, ich habe das, ich weiß jetzt auch, dass Sie es wissen, ich will aber, dass Sie mir helfen, dass das auf der Fantasieebene bleibt. Mhm.
Da darf es bleiben, sagen Sie.
Da darf es bleiben. Mhm.
Das lässt sich auch nicht ausschließen.
Da bin ich sehr klar und wundere mich offen gestanden über viele, die der Meinung sind, dass noch nicht mal das erlaubt sein soll. Dann wären wir vor der Aufklärung, wenn bereits die Gedanken nicht mehr frei sind. Mhm. Und Sie sind ja hier auch noch in einer Weise gebahnt, nämlich durch diese sexuelle Programmierung, die der Betroffene gar nicht beeinflussen kann. Mhm. Er hat ja gar nicht in der Hand, was da immer wieder entsteht, weil er diese Präferenzausrichtung gegeben hat. Mhm. Also das ist möglicherweise auch eine große Entlastung für die Betroffenen, dass sie von uns erfahren. Das ist beanstandungsfrei. Die Neigung ist ja auch beanstandungsfrei. Mhm. Zu beanstanden ist das Verhalten. Wir helfen Ihnen, das sicher zu kontrollieren. Und das ist abhängig davon, dass Sie hier mitmachen, dass Sie berichten über die Alltagssituation, dass Sie bereit sind, sich auf den Prüfstand zu stellen, dass Sie bereit sind, sich in einer Gruppe auf den Prüfstand zu stellen. Das ist nämlich was anderes, wenn Sie von einem anderen Betroffenen hören, das erinnert mich sehr an mich selbst, da lügst du dir was in die Tasche, da machst du dir was vor, das Kind hat was ganz anderes intendiert.
Wie muss man sich so eine Gruppe vorstellen, wie groß ist die?
10 Betroffene und 2 Therapeuten. Mhm.
Ist das nicht auch, sagen Sie mal, da gehört auch ein großer Mut dazu, zu einem Arzt zu gehen, etwas zu gestehen auf diesem Level, das geht noch, aber dann sitzen da ja auch fremde Menschen.
Natürlich.
Ist das Teil, dass man... Um diese Offenheit, bringt die etwas in der Therapie?
Die bringt unheimlich viel.
Oder sagen Sie, das lässt sich gar nicht anders realisieren, weil wir zu wenig Ärzte haben?
Nein, es hat wirklich einen tieferen Sinn und hat einen ganz anderen Effekt auf die Betroffenen, wenn die einmal sehen, ich bin hier nicht alleine, es gibt andere in ihren Lebensschicksalen und eine ganz andere Zugänglichkeit für Korrekturen durch andere Betroffene.
Ich stelle jetzt mal eine ganz vielleicht für Sie merkwürdige Frage, aber was raten Sie einem pädophilen Kinderarzt?
Dem würde ich dringend raten, dass er sich Klarheit verschafft über die genaue Ausprägung, denn ich sagte ja, es gibt hier Unterschiede über die Impulse, die er hat in Situationen, in denen er als Arzt sich befindet. Und gegebenenfalls, wenn er, und das würde ich eben bei einer Offenheit im Dunkelfeld erwarten, bei jemandem, der von sich aus kommt, dass er dann Konsequenzen zieht in Gefahrensituationen, die entweder lauten würden, dass er Medikamente nimmt, oder, das geht ja auch, dass er sich in berufliche Felder begibt, wo diese Gefahrensituationen ausgeschlossen sind.
Gibt es eigentlich, nachdem das jetzt seit 2005 wie so ein Hockeyschläger anläuft und es gibt es inzwischen in vielen Bundesländern, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen glaube ich auch noch nicht, gibt es da auch ganze Verbände, die sich bei Ihnen melden, die offensichtlich Probleme damit haben? Ich denke jetzt mal an die Kirche. Dass Sie sagen, da haben wir einen Informationsvorsprung, wir haben dieses Problem, das brauchen wir ja auch gar nicht zu leugnen. Da wenden wir uns mal an die Charité, vielleicht können die uns beraten.
Also was wir... Das hängt sicher auch mit den Aktivitäten des Runden Tischs zur Aufarbeitung des Missbrauchs zusammen, der jetzt wieder tagen wird, um zu schauen, was im vergangenen Jahr passiert ist. Es gibt ja einen Abschlussbericht des Runden Tischs, in dem diese Verbände auch alle beteiligt waren. Und es ist schon erkennbar, dass ein Interesse besteht, diese Informationen entgegenzunehmen und zum Teil auch Versuche, sie umzusetzen, zum Beispiel in Sportverbänden, vom Weißen Ring, von Opferverbänden, Kinderschutzorganisationen, wobei das Ganze natürlich mit einer gewissen Zögerlichkeit erfolgt. Man will sich erst vertraut machen, will auch in seinen eigenen Gremien das prüfen. Und die Kirche ist, denke ich nochmal, insofern ein Sonderthema, als hier ja eigene Aufarbeitungen noch stattfinden müssen, die die Öffentlichkeit sehr beschäftigt haben. Mhm. Das heißt, sie sind ganz anders in der Optik. Und hier stehen unsere Angebote natürlich genauso. Ich wüsste jetzt nicht, warum ein Kirchenmitglied, nur weil er einer Kirche angehört, keine pädophile Neigung haben sollte. Das heißt, ich würde dieselbe Häufigkeit erwarten.
Ja.
Und mir dann natürlich wünschen, dass die Kirchen dafür werben. Dass sie sagen, wir haben jetzt gelernt, es gibt's das. Wir, Charité, und die Wissenschaftler sagen uns das. Und es gibt auch Möglichkeiten, das so zu kontrollieren, dass niemand Schaden nimmt. Wir fordern alle auf, die diese Neigung haben, nehmt das bitte in Anspruch. Mhm. Das würde ich mir erwarten von den Kirchen.
Das heißt, das ist noch steigerbar?
Das stimmt.
Mhm. Kam es vor, dass minderjährige Opfer sich bei Ihnen gemeldet haben und sagen, ich bin Opfer und mein Täter, der weiß von dem Programm oder weiß nicht von dem Programm, ich möchte aber gerne, dass ihr ihn einladet?
Das ist bisher nicht vorgekommen. Was wir kennen, sind jüngere Menschen, die noch keine 18 sind und die dieses Problem aufweisen, also eine Präferenzstörung oder sogar eine pädophile Neigung und entweder über die Eltern oder über Angehörige oder über Erzieher vorgestellt werden.
Mhm.
Aber dass ein Opfer sich gemeldet hätte und das kennen wir eher aus der Zusammenarbeit mit der Kinderklinik und mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo dann auf diesem Wege die Täter zu uns gelangen.
Herr Professor Bayer, wenn Sie die Menschen behandeln, nochmal, über welchen Zeitraum läuft das und spüren Sie bei den Menschen eine Veränderung? Dass Sie sagen, so kam er und so geht er, vielleicht bleiben wir immer sporadisch in Kontakt und er ist anders.
Also das Behandlungsprogramm dauert ein Jahr, umfasst 45 Sitzungen, die als Module aufgebaut sind und ziemlich genau durchdacht, was stattfinden wird in diesen Modulen. Und da es sich ja um eine chronische Problematik, eine lebensüberdauernde Problematik handelt, haben wir Nachsorgegruppen. Das heißt, diejenigen haben die Möglichkeit, zu jeder Zeit wieder unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil wir ja wissen, dass es im weiteren Leben Konstellationen geben kann, die jetzt wieder erneut Gefahrensituationen aufwerfen. Mhm. Neue Nachbarschaft, neue Kontakte zu Kindern, die sich ergeben, die dann dazu führen sollten, dass das Erlernte eingesetzt wird. Und zwar auch, dass in dem Moment, wo man das Gefühl hat, das reicht nicht, man wieder auf uns zurückkommt und sei es, um die medikamentösen Optionen zu nutzen.
Kriegen die Täter bei Ihnen Hausaufgaben, dass sie sich in Gefahrensituationen begeben müssen, vielleicht sogar unter Beobachtung?
Nein, also so eine Form der Exposition, das gibt es nicht. Aber was wir machen, ist eine Befassung mit potenziellen Opfern, ein Hineinversetzen in Geschädigte. Es gibt dazu ja Berichte, die in der Gruppenarbeit durchgegangen werden. Das gilt übrigens auch, und das ist ja viel zu wenig beachtet, für Opfer von Missbrauchsabbildungen, die also darüber berichten, was das für eine zusätzliche Traumatisierung ist. Verursacht hat. Das heißt, ein Perspektivwechsel, das ist etwas, was wir sehr stark forcieren, einschließlich auch des Nachvollziehens von Missbrauchssituationen, also was das heißt, wenn man da in Situationen gebracht wird, wo man unangenehme Empfindungen hat.
Wenn man sich als Eltern mit Pädophilie beschäftigt, dann merkt man, auch wenn man selbst nicht betroffen ist und wenn man keine Betroffenen kennt, aber dass man anfängt, darüber nachzudenken, ab wo Nachbarn das eigene Verhalten mit den eigenen Kindern schmusend als Pädophilie auslegen könnten. Wo läuft denn da die Grenze? Wenn man mit seinen Kindern nicht schmust, das suchen die auch, dann würde man gefühlskalt sein, ab wo müsste man sagen, das ist pädophil?
Na, die Pädophilie wäre ja reserviert für eine Präferenzausrichtung. Das können Sie über das Verhalten ja gar nicht erkennen. Ich würde so eine Zuordnung gar nicht vornehmen können und davon abraten, es zu tun. Und es gibt natürlich eine wichtige Aufnahme, also von Eltern in der körperlichen Kontaktgestaltung, die emotionale Nähe zu den Kindern auch vermittelt. Das ist ein ganz wichtiges Element im Zusammensein mit den Kindern. In dem Moment, wo das dem Aufbau sexueller Erregung dient, ist diese Grenze überschritten. Mhm. Das wäre das Erkennungsmerkmal.
Aber kommen Menschen zu Ihnen, die verunsichert sind?
In der Tat, natürlich.
Die sagen, ich bin das nicht, aber ich bilde mir das jetzt langsam ein. Vielleicht ist das schon...
Das gibt es auch, die aus solchen Kontakten dann entnehmen. Moment mal, das führt gerade zu einer Erregungssteigerung und komischerweise steuere ich das an mit meiner Nichte. Sowas gibt es.
Ich möchte Sie nochmal zitieren. Sie haben mal geschrieben, der Pädophile kann etwas dafür, was aus seiner Fantasie wird. Er muss alles tun, um kein Täter zu werden. Wenn Sie mal Bilanz ziehen, gibt es Täter, die das nicht können, die damit überfordert sind? Wo Sie sagen, es ist leicht, wenn du das, aber er schafft es nicht. Und wo Sie im Nachhinein feststellen müssen, trotz des Programmes oder vielleicht so das Programm war sogar Auslöser, dass er danach Täter wurde. Gibt es das auch, so einen Rückschlag?
Diesen Fall gibt es nicht. Und was wir zur Kenntnis nehmen müssen, es sind eben Unterschiede im Intensitätsgrad der andrängenden Wünsche. Und da ist natürlich ein Vorteil, also bei den Betroffenen Unterschiede. Und da ist ja ein großer Vorteil, dass wir im Dunkelfeld jetzt die Möglichkeit haben, das offensiv dann anzugehen. Hier sind ja gerade diejenigen, die dann Medikamente in Anspruch nehmen. Und das raten wir dann auch. Wir können aber niemanden dazu zwingen. Und was ich aus dem Hellfeld weiß, ich bin ja sehr viel auch als Gutachter tätig in Strafverfahren, dass es natürlich Betroffene gibt mit einer pädophilen Neigung, die können sie nicht erreichen mit therapeutischen Maßnahmen. Das haben sie auch immer in der Medizin übrigens, dass es eine Gruppe gibt von Betroffenen, die scheren sich überhaupt nicht drum. Auch bei Diabetikern ist das so, was sie an Empfehlungen geben. Die wollen ihren eigenen Weg gehen und beim Diabetes verlieren die dann ein Bein. Da wird das Bein amputiert. Das ist sozusagen der eigene Schaden, der auf diese Weise produziert wird.
Aber es gibt ja auch Straftäter, die sagen, ich sitze hier seit 30 Jahren hinter Gittern. Mich hat sich niemand dafür interessiert, warum das so ist. Und jetzt soll ich noch an der Therapie teilnehmen? Nö, jetzt ist mir egal.
Also da gehe ich mal davon aus, dass in Deutschland mittlerweile ein System geschaffen wurde, wo ein therapiewilliger Straftäter in der Justizvollzugsanstalt dann die Möglichkeit hat, an einem Therapieprogramm teilzunehmen.
Aber er muss ja mindestens 2 Jahre hinter Gittern gesessen haben.
Das ist richtig.
Wenn er keine 2 Jahre saß, sondern da fehlte ein Monat, dann darf er nicht. Das ist ja auch verrückt.
Ja, aber Sie haben ja zwei Probleme. Das eine ist ja, wie motiviert ist der wirklich und gehört die Teilnahme an solchen Programmen möglicherweise zu einem System von Vollzugslockerung, wo der dann das mitmacht, aber nicht wirklich beteiligt ist. Und da ist es dann wieder Aufgabe der Gutachter und Sachverständigen, Erfahrung zu bringen, bei wem das anzunehmen ist. Und ich sage nochmal, man muss einfach klar herausstellen, dass es eine Untergruppe gibt, die sich gar nicht helfen lassen möchte. Und da bleibt dann nur die Sicherung.
Es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die nicht daran glaubt, was sie machen. Bei ihnen melden sich potenzielle Täter oder Täter, die bereits straffällig geworden sind, ohne dass das von der Polizei oder gerichtlich irgendwie aufgearbeitet worden. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt beim Bundeskriminalamt oder bei Interpol, die sagen, Herr Bayer, das ist schön, was Sie da tun, aber Sie haben Daten über Täter und die hätten wir ganz gerne.
Also, wo Sie Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, das sind ja fast unsere größten Fans dafür, dass wir präventiv tätig sind. Ich habe noch nie.
War das immer so?
Das war immer so. Ich habe noch nie von dort den Wunsch gehört, Sie haben doch hier Wissen über auch reale Täter, die wir ja kennen. Ja. Diese Erkenntnisse hätten wir mal gerne. Also, das kann man ganz klar zurückweisen. Das gab es nie, diese Begehrlichkeit, sondern. Es gab immer ein hohes Anerkennen dafür, dass es jetzt eine solche Präventionsstrategie gibt, um überhaupt Opferschaft zu verhindern.
Das heißt, die sind ähnlich professionell?
Absolut.
Wie ist es, wenn man sich mal die Szene an, wir nennen sie mal die Szene, die diese kinderpornografischen Bilder herstellt und Kinder zwingt, solche Handlungen zu machen, die ist ja wahnsinnig flexibel. So schnell können sie gar keinen Provider abschalten. Da entsteht in einem anderen Land wieder ein dritter. Wie ist die internationale Polizei, wie ist Interpol da? Ist sie inzwischen genauso schnell oder ist das, stellen Sie fest, doch eine Behörde, die eigentlich immer den Anbietern mindestens einen Schritt zurück ist?
Genau so ist das. Und leider gibt es viele, die auch daran verzweifeln bei den Ermittlern, weil sie eben feststellen, wenn sie einen Täter überführt haben, auch einen Anbieter, dann kommen 3 neue. Und es wächst immer der nächste Anbieter nach. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf Ebene Interpol Kräfte mobilisiert werden, um international der Sache entgegenzuwirken. Das muss man sehr anerkennen. Und die überlegen sich natürlich auch, wie sind eigentlich die Ströme im Internet? Wer nutzt hier was? Und wo sitzen die Anbieter? Wie können wir mit technischen Möglichkeiten die Aufdeckungsrate erhöhen? Also da wird schon einige Gedankenkraft investiert. Und die Finanzierung aber dieser Dienste und dieser Aufdeckungsarbeit, ich glaube, die ist eher gering. Ich bin ja hier ein Verfechter stärkerer Repression in diesem Feld, dass man mehr noch tut, um das verharmlos von der Gesellschaft noch nicht adäquat wahrgenommene Problem der sogenannten Kinderpornografie adäquat anzugehen. Mhm.
Sie haben über Geld gesprochen. Das ist ein wesentlicher Punkt bei Ihrer Arbeit. Wenn wir hören, wie lange eine Therapie geht, über 45 Wochen, also eigentlich jede Woche, dann ist es ein relativ teurer Spaß. Der wird aber von der Kasse ja so nicht wirklich übernommen. Wie finanziert sich denn diese Arbeit?
Also wir werden im Moment in Berlin und für diese Ausdehnung des Projekts in andere Bundesländer vom Bund finanziert. Das sind dann immer 3-Jahres-Zeiträume. Mhm. Und wir stehen also jetzt vor der Beantragung des nächsten 3-Jahres-Zeitraums. Man muss klar sagen, dass diese Präventionsarbeit im Gesundheitssystem nicht integriert ist bisher. Es gäbe keine Möglichkeit, jetzt das in dieser Weise unter Nutzung von Kassenleistungen weiter zu etablieren. Und das ist ein nächster wichtiger Schritt, dass es uns mittelfristig gelingt. Das geht nur mit politischer Hilfe, das entsprechend ins Gesundheitssystem zu integrieren.
Ich möchte mit Ihnen nochmal über die Zukunft sprechen, dieser Erkenntnisse, die Sie an der Charité und in den deutschen Bundesländern, wo Sie dieses Projekt etablieren konnten, die Sie da gewonnen haben. Sie haben geschrieben in einem Interview, Sie wünschen sich, dass über Pädophilie in Zukunft so selbstverständlich und ohne moralisch saures Beiwerk gesprochen wird wie über Diabetes. Welches internationale Feedback erfahren Sie denn da? Passiert da etwas international, dass Sie sagen, da tut sich wirklich was? Oder müssen Sie erkennen, dass wir hier relativ weit sind, dass vielleicht Kanada noch mitmacht, aber dass die anderen schon signalisiert haben, das lässt sich in unserer ganz anders moralisch aufgestellten Welt, lässt sich so ein Projekt gar nicht realisieren?
Nein, also die Rückmeldungen aus anderen Ländern sind sehr ermutigend. Sie brauchen natürlich in diesen Ländern auch Protagonisten, die sich einsetzen für ein solches Projekt und sich denen der Öffentlichkeit stellen. Mhm. Und ich habe das in Kanada und auch in den Vereinigten Staaten erlebt. Ich habe da auch Interviews gegeben, den Medien. Auch da ist genau dieselbe Nachdenklichkeit erzeugbar, wenn die Journalisten sich mit diesen Argumenten befassen. Mhm. Und wenn die Kollegen, sagen wir mal, den Mut aufbringen, zu sagen, ich stelle mich auch den Angriffen, die wir ja auch hatten, weil ich weiß, dass ich auf diese Weise Opferschaft verhindere. Das ist das ja, was uns treibt. Das ist ja der primäre Endpunkt. Wir wollen ja die Anzahl von Opfern verringern. Und ich bin überzeugt, auf dem Weg geht es. Und es werden immer mehr davon überzeugt. Und das betrifft auch das europäische Ausland. Finnland zum Beispiel, Schweden, Frankreich. Ich habe jetzt mehrere Einladungen nach England, wo die Öffentlichkeit besonders sensibel mit diesem Thema umgeht und dennoch die Kollegen versuchen, wie sie profitieren können von einem solchen Präventionsansatz. Das wird noch seine Zeit brauchen, aber ich bin überzeugt, dass sich das langfristig durchsetzen wird.
Gibt es einen wesentlichen Unterschied, wenn man über seine Pädophilie sprechen möchte, wenn man einer gewissen Religion zugehört?
Naja, Sie haben, wenn Sie ein religiöser Mensch sind, möglicherweise eher noch die Annahme, dass durch starken Glauben sich Veränderungen herbeiführen lassen. Das sind Beobachtungen, die wir machen können, die zumindest die Anfangsphase der Auseinandersetzung auch zum Beispiel mit der gleichgeschlechtlichen Orientierung prägen können. Hier werbe ich ja ganz stark dafür, dass man da abrücken sollte von, dass das deshalb eben der Garten Gottes ist groß, dass die Schäflein nichts können für ihr Aussehen und für ihr Leben und trotzdem Ausdruck der, wenn sie das religiös lesen wollen, der Liebe Gottes sind und seiner Schöpfung.
Sie müssen sich so annehmen, wie sie sind, so aber eben dafür sorgen, dass andere nicht darunter zu leiden haben.
Genau, das geht auch, wenn man ein religiöser Mensch ist.
Was wollen Sie Pädophilen, die das jetzt sehen und sich noch nicht ganz sicher sind, wie sie jetzt damit umgehen, aber die von diesem Angebot vielleicht jetzt final erfahren, was wollen Sie denn sagen?
Ja, das ist regelrecht ein Aufruf, eine Aufforderung, die Neigung so ernst zu nehmen, um sich zu prüfen, bin ich in der Lage, in allen meinen Lebenssituationen dafür Sorge zu tragen, dass Kinder nicht in Gefahr sind, oder bin ich es nicht? Und gibt es Momente, wo ich zweifle? Dann den Mut zu haben, dieses Vertrauen aufzubringen und die Hilfsmöglichkeiten, die wir bereithalten, in Anspruch zu nehmen, kann ich nur jeden auffordern, und zwar so früh wie möglich. Das wäre meine Botschaft.
Herr Professor Bayer, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, sehr gerne.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gesprächspartner war Professor Bayer. Er ist Direktor am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité. Unser Thema war Pädophilie. Die Daten, wo man sich melden kann, werden unten eingeblendet. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.
KenFM.de